ARD.
Neue Pläne für die Deutsche Bahn. Die Züge werden wohl nicht so schnell pünktlicher.
Immer mehr Länder erkennen Palästina als Staat an, warum Deutschland noch nicht dabei ist.
Islamistin auf TikTok, wie die Influencerin Hannah Hansen junge Frauen rekrutiert.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 23. September. Und wir sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinrad.
Genau, so sieht's aus. Und ihr dürft uns sehr gern in der ARD-Audiothek hören oder überall da, wo es noch so Podcasts gibt. Und ja, drückt gern die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert auch bei Spotify oder Apple, wenn euch was gefallen hat, dann freuen wir uns.
Ich fahre jeden Tag nach Köln und muss jeden Tag eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde warten. Und das macht einen schon kirre, also dass man wirklich mal die Bahn pünktlich kommen lässt. Also das ist wirklich wichtig, weil irgendwann kann man das nicht mehr mitmachen.
Eine verzweifelte Düsseldorferin, recht hat sie. Ja, und wer soll's richten in Zukunft? Evelyn Paller. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Deutsche Bahn bekommt demnächst eine neue Chefin. Noch ist Paller im Bahnkonzern für den Nahverkehr zuständig, als Chefin der DB Regio. Und sie hat vor ihrer Zeit bei der DB für die österreichische Bahn gearbeitet. Fun Fact, Paller hat letztes Jahr den Lokführerschein gemacht. Und sie sagt, ab sofort ist Qualität Chefinnensache.
Ob sie dann noch Züge steuert? Wahrscheinlich nicht. Aber sie hat auch als Chefin keinen leichten Job. Das weiß sie sicherlich auch, weil zum Beispiel erst gestern, ein aktuelles Beispiel, haben wieder viele Bahnfahrer geflucht. Eine Oberleitungsstörung in Uelzen in Niedersachsen hat dafür gesorgt, dass im Dreieck Hamburg-Hannover-Berlin wenig bis gar nichts mehr gelaufen ist.
Ja, ich würde sagen, es ist doch der perfekte Tag, um die neue Strategien der Bahn vorzustellen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und auch Evelyn Paller wollen die Bahn nämlich pünktlicher, zuverlässiger, sauberer und sicherer machen und auch noch besser in der Kommunikation mit uns Kunden werden. So, und dass all diese Punkte dringend notwendig sind, das sagt auch dieser Mann am Düsseldorfer Hauptbahnhof.
Gucken Sie sich unsere Bahnhöfe an, gucken Sie sich den Düsseldorfer Bahnhof an. Ne, der ist löchrig, da regnet es rein, da regnet es durch, überall wie eine Kloake an allen Ecken. Marodes Schienennetz, nichts passt zusammen, Personal, das nicht da ist, unwilliges Personal. Also ich sehe das jeden Tag, weil ich arbeite jetzt seit 15 Jahren hier am Bahnhof.
Er arbeitet offenbar in einem Geschäft am Bahnhof. Besserung ist aber in Sicht, das sagt zumindest der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Wir gucken uns jetzt mal ein paar der Ziele genauer an, die die Bahn gestern gemeinsam mit Schnieder vorgestellt hat. Erstens, die Bahn soll pünktlicher und zuverlässiger werden. Gute Yay. Idee, sagen alle Bahnkunden. Problem dabei, nicht sofort soll das passieren, sondern bis Ende 2029 soll die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei mindestens 70% liegen. Das bedeutet, dass 70% aller Züge dann pünktlich ankommen sollen. Die bislang von der Bahn anvisierten Ziele seien nicht annähernd erreichbar, sagt Schnieder. Und die Gründe nennt er auch, die Bahn sei nämlich in einem schlechten Zustand.
Und eigentlich sollten schon im nächsten Jahr 70% aller Züge pünktlich sein. Das wurde jetzt nochmal um 3 Jahre verschoben. Also wir drücken uns die Daumen. Im Nahverkehr soll die Pünktlichkeit dauerhaft sogar bei mehr als 90% liegen. Wann das passieren soll, das hat der Verkehrsminister sicherheitshalber nicht gesagt.
Sicherheitshalber. Es ist also offenbar noch sehr viel Absichtserklärung dabei. Der zweite Punkt auf seiner Agenda: mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen, sowohl in den Ballungsgebieten als auch auf dem Land. Und dafür soll ab Anfang 2026 ein Sofortprogramm umgesetzt werden. Das sieht vor, dass ein, Zitat, Mix aus Personal und Technik eingesetzt wird. Unter anderem ist damit mehr Videoüberwachung gemeint.
So, und dann gäbe es da noch das Ziel, bessere Kommunikation mit uns Kundinnen und Kunden. Diese App DB-Navigator soll besser werden. Und das sollen wir auch schon nächstes Jahr merken. Wenn es nämlich Veränderungen gibt, sollen die künftig schneller an uns weitergegeben werden dadurch.
Also ich fand die oft in meiner Bahnkarriere als Kunde gar nicht so schlecht, aber gerade bei Verspätungen und Ausfällen sagen viele Kunden, ist diese App nicht immer ganz zuverlässig. Gestern gab es zum Beispiel erst wieder Vandalismus und deshalb viele Ausfälle im Regionalverkehr zwischen Düsseldorf und Köln, und da haben Bahnkunden dem WDR gesagt, dass die Infos zu diesen Ausfällen und Verspätungen teilweise gar nicht so zuverlässig waren in der App, und morgens hat die App auch eine Zeit lang gar nicht mehr funktioniert, da war die wahrscheinlich überlastet.
Ja, total nervig. Und dann gibt es ja noch den Punkt, mehr Komfort in den Zügen. Also in den Zügen des Fernverkehrs soll es sauberer werden und es soll im Bordbistro ein besseres Angebot geben. Und zwar ab dem kommenden Jahr schon. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Frag mich dann, ob das frisch gezapfte Bier zurückkommen wird.
Das würde viele Leute freuen. So, wir haben gestern schon kurz erzählt, dass unter anderem Großbritannien und Kanada Palästina jetzt auch als Staat anerkennen. Inzwischen machen das mehr als 3/4 aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Ganz frisch auch Frankreich und Belgien. Deutschland aber noch nicht. Und das ist Grund genug für uns, heute da mal genauer drauf zu gucken. Eine Info schon mal vorweg für euch. Die Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung, die gibt es seit Jahrzehnten. Wir werden euch heute auch nicht sagen können, wie sie zu beantworten ist.
Nee, aber wir können helfen, sie zu verstehen. Und dafür gibt es erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Israel wurde 1948 gegründet und damals auf einem Gebiet, das Großbritannien besetzt hatte. Das hieß damals Palästina. Die Vereinten Nationen hatten den Plan, Siedlungsgebiete für Juden und Siedlungsgebiete für die arabisch sprechenden Bewohner von Palästina zu bauen, die ja schon da waren. Denen hatte man damals einen neuen Staat ja quasi vor die Nase gesetzt. Aber noch am selben Tag der Staatsgründung wurde Israel von benachbarten arabischen Staaten angegriffen.
Ja, Israel hat diesen Krieg gewonnen. Viele Menschen mussten fliehen und deshalb ist es nie zu dieser vorgesehenen Teilung gekommen. Stattdessen gibt es seitdem den Staat Israel und die palästinensische Bevölkerung ohne eigenen Staat. Grundsätzlich haben sich beide Seiten auf eine friedliche Koexistenz geeinigt, aber ja, ihr kriegt ja selber mit, dass es seit Jahrzehnten immer wieder neue Auseinandersetzungen gibt.
Und das liegt unter anderem daran, dass es die Hamas gibt oder andere Terrororganisationen, die Israel immer wieder angreifen. Und deshalb will Israel auch auf keinen Fall eine Zwei-Staaten-Lösung, weil sie Angst haben, dann nicht mehr gegen Terroristen kämpfen zu müssen, sondern gegen den ganzen Staat. Und weil das auch als Belohnung für den Angriff der Hamas vor 2 Jahren verstanden werden könnte. Die Palästinenser, die natürlich nicht alle Terroristen sind, die wollen aber unbedingt einen eigenen Staat. Unter anderem versucht das die PLO durchzusetzen, die palästinensische Befreiungsorganisation.
Ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Israel vor allem zuletzt stark kritisiert wird, weil es den Gazastreifen so massiv angreift und eben nicht nur die Hamas damit trifft, sondern auch viele palästinensische Zivilisten. Soweit also die Faktenlage. Jetzt ist es so, dass gerade immer mehr Länder Palästina als Staat anerkennen, obwohl es den ja noch gar nicht gibt. Das soll aber den Druck erhöhen, dass diese Zwei-Staaten-Lösung endlich mal umgesetzt wird. Deutschland hat da eine etwas andere Haltung. Die Bundesregierung will zwar auch die Zwei-Staaten-Lösung, aber erst am Ende eines Friedensprozesses. Also Deutschland will quasi eine andere Reihenfolge. Erst ein dauerhafter Frieden und dann zwei Staaten und nicht umgekehrt.
Also im Prinzip ist sich auch der Großteil der Weltgemeinschaft einig, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung langfristig dafür sorgen kann, den Nahostkonflikt zu lösen. Nur gibt es halt verschiedene Vorstellungen davon, wie man dahin kommt. Die Anerkennung Palästinas durch die vielen Staaten jetzt ist eigentlich vor allem symbolisch. Das hat noch keine völkerrechtliche Bedeutung. Aber es soll schon mal klar machen, lasst uns das endlich mal anpacken.
Und ob da jetzt wirklich neuer Schwung reinkommt, das müssen wir mal abwarten. Gerade startet ja in New York die Vollversammlung der Vereinten Nationen, wo unter anderem über dieses Thema diskutiert wird. Der israelische Premierminister Netanyahu wird dort am Freitag sprechen und erwartungsgemäß sagen, dass er einen Palästinenserstaat strikt ablehnt. Das hat er schon angekündigt. Und ohne Israels Zustimmung wird es keine friedliche Lösung geben. So viel ist sicher. Deshalb sind die Fronten trotz der Initiative vieler Länder im Moment weiter verhärtet.
Unsere Kurznachrichten.
Ab heute wird im Bundestag darüber diskutiert, wofür der Staat im kommenden Jahr Geld ausgibt. Finanzminister Klingbeil stellt am Vormittag den Haushaltsentwurf vor. Knapp 175 Milliarden Euro neue Schulden sind geplant. 4 Tage lang wird der Plan jetzt in der ersten Runde diskutiert. Und Ende November sollen die Abgeordneten dann über den Haushalt abstimmen. Bis dahin müssen sich die Regierungsparteien zum Beispiel noch auf Einsparungen beim Bürgergeld einigen und eine Lösung für fehlendes Geld bei der Krankenversicherung finden.
Die Flughäfen in Oslo und Kopenhagen waren gestern Abend und heute Nacht zeitweise gesperrt. Dort sind nämlich große Drohnen gesichtet worden. Wer sie gesteuert hat, ist aber noch unklar. Trotzdem wurde der Luftraum erstmal dicht gemacht aus Sicherheitsgründen. In beiden Hauptstädten ist er aber jetzt wieder freigegeben. Flugzeuge können also wieder starten und landen.
3/4 der Jugendlichen verbringen mehr Zeit mit sozialen Medien, als ihnen selbst lieb ist. Sie wünschen sich Hilfe dabei, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Das ist bei einer neuen Umfrage herausgekommen. Ein gutes Viertel der Jugendlichen hat dabei gesagt, ich verbringe 5 Stunden oder mehr am Bildschirm.
Jetzt kommen wir zu einer Influencerin, apropos Bildschirm, die aber vom Bayerischen und Nordrhein-Westfälischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Allein daran merkt ihr schon, es geht jetzt nicht um Schminkvideos oder Rabattcodes, sondern wir müssen über Hannah Hansen reden. Sie ist eine islamistische Influencerin.
Genau, und Hansen hat 200.000 Follower. Sie heißt eigentlich anders und sie war auch mal ganz anders, nämlich Vize-Miss Germany. Sie war Model, sie war Kickbox-Weltmeisterin mit langen blonden Haaren, geschminkt, bauchfrei, tätowiert. Ja, und heute trägt die 41-Jährige ein Hijab, also Kopftuch, hetzt gegen den Westen und ist die wohl bekannteste Salafisten-Influencerin Deutschlands, also eine, vor der der Verfassungsschutz warnt.
Sie predigt auf TikTok und auf Instagram, missioniert vor allem junge Frauen für den Islam und sie konvertiert sogar online und am Telefon. Islamistischen Content auf Social Media kannte man ja bislang eher von Männern, aber der kommt jetzt eben auch verstärkt von Frauen. Und Hansen wird vom Verfassungsschutz beobachtet, weil der ihren Einfluss auf junge Menschen, die ihr folgen, als hoch einstuft und als gefährlich.
Die Influencerin ist nach islamischem Recht mit dem verurteilten Salafisten und Terrorhelfer Sven Lau verheiratet. Und
der ist
sie wird
übrigens aus Mönchengladbach. Der war hier mal Feuerwehrmann, war dann im Knast. Angeblich hat er sich da vom Islam verabschiedet, aber ja, offenbar sagen die Behörden, ist er doch wieder zurück in der Szene und ja, mit dieser Frau verheiratet. Ja, die wohnen, glaube ich, in Düsseldorf.
Und Hansen zumindest wirbt mit bekannten Salafisten für Pilgerreisen nach Mekka. Diese organisierten Fahrten sind wohl in der Szene üblich, um Geld zu verdienen, aber auch um Anhänger langfristig an sich zu binden. Wir hören mal einen Ausschnitt von einem Reel von ihr.
Die Scharia ist nicht schlecht. Sie erhält dich als Muslim hier in dieser Dunja am Leben. Alles, was er uns gebietet, ist richtig.
Scharia ist das islamische Recht und Dunja heißt sowas wie Diesseits. Hannah Hansen ist die einzige Frau in der Szene mit so einer großen Reichweite. Und um das mal kurz einzuordnen, Salafismus ist ja eine ultrakonservative Auslegung des Islam. Die Anhänger geben vor, sich in ihrem Denken und Handeln ausschließlich an einem wortgetreuen Verständnis von Koran und Sunna, also zur Nachahmung empfohlene Handlungsweisen und Aussagen des islamischen Propheten Muhammad, zu orientieren. Und sie lehnen nicht nur die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab, sondern auch weitestgehend die Geschichte des Islam und der Muslime. Salafisten sehen sich als die einzigen wahren Muslime und sehen die Scharia, also das islamische Recht, als einzig gültiges Gesetz.
Ja, Christen, Juden und selbst Atheisten und alle nicht-salafistischen Muslime sehen sie als Gegner oder Feinde an. Laut Bundesinnenministerium ist der Salafismus mit 10.500 Personen die zahlenmäßig bedeutendste islamistische Strömung in Deutschland. Und Verfassungsschützer bewerten die Inhalte, die jemand wie Hannah Hansen öffentlich online verbreitet, als teilweise extremistisch.
Extremistisch wird es dann, wenn es darum geht, dass die Religion sozusagen die Gesellschaftsordnung ersetzen soll, dass das Leben sich nicht mehr nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nach unserer Verfassung ausrichten soll, sondern eben zum Beispiel nach den Regeln des Koran.
Der NRW-Verfassungsschutz bescheinigt ihr in seinem Jahresbericht, dass sie mit maßgeblichen Akteuren der salafistischen Szene vernetzt ist, und zwar bundesweit und sogar international. Und die Verfassungsschützer warnen, dass die Videos der Salafisten ein einfaches und klares Wertesystem bieten, an dem sich die jungen Zuschauer orientieren können.
Ja, und Menschen, die sich solche Inhalte ansehen, lehnen dann teilweise später die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und radikalisieren sich. Und so werden eben auch schon Kinder erreicht.
So, und jetzt noch was Banales. Zumindest in meinen Augen. Magda, was ist da schon wieder los in Sachen Currywurstheimat? Ich lese seit ein paar Tagen überall im Internet, dass jetzt Duisburg endgültig für sich beansprucht, der Geburtsort der Currywurst zu sein. Gestern habe ich bei Instagram gesehen, dass der Oberbürgermeister in Duisburg persönlich ein Messingschild an eine Pommesbude geschraubt hat, wo das auch draufsteht. Nämlich, dass dort 1936 die Currywurst erfunden wurde. So, jetzt du.
Ja.
Moment, Moment.
Ich glaube, ich spinne.
Erst diese Leute hier.
Ach so.
Manche sagen was anderes, aber wurde in Berlin erfunden. Lassen Sie sich nichts einreden.
Kann man nur einen Gruß nach Berlin schicken und sagen, schöne Grüße aus Duisburg, dann wisst ihr, wo die richtige Currywurst herkommt.
Nee. Also sorry, also Entschuldigung. Duisburg, hau ab. Aber die Currywurst kommt aus Berlin. Basta. Ich habe das selber auch mal vor Jahren für einen Beitrag recherchiert. Hertha Heuber hat sie ja wohl erfunden und es war so, es ist so, das bleibt so. Also Duisburg soll mal schön den Ball flach halten. Die können gerne stolz sein auf ihre Industrievergangenheit im Ruhrgebiet. Die Currywurst bleibt in Berlin, ey.
Okay, es ist ein emotionales Thema. Ist doch nicht so banal, wie ich dachte. Ich kann persönlich mit diesem Streit gar nichts anfangen. Ich finde die Currywurst ehrlicherweise auch überbewertet. Ich finde sie am besten, wenn es sie als Mitternachtssnack auf Hochzeiten gibt. Das gab es in den letzten Jahren ein paar Mal, habe ich erlebt. Das war wirklich gut. Aber sonst bestelle ich mir eigentlich nie eine.
Ich bin auf Currywurst im Glas umgeschwenkt. Vegane Currywurst im Glas, mein Favorite. Trotzdem gibt es Prinzipien. Auch die wird in Berlin hergestellt. In diesem Sinne, bis morgen, ihr Lieben. Und ja, Grüße nach Duisburg.
Alles wird gut. Macht es gut. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.